Die Welt und die Börse stecken im Tech-Trouble. Aktien fallen, die Welt steht teilweise still. Gibt's jetzt ein richtiges Sommergewitter? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt's ja die heißesten News und Charts rund um die Börse und es ist einiges los. Wir haben den doppelten Tech-Trouble sozusagen, die ja, wahrscheinlich mit größte, vielleicht sogar die größte IT-Panne der Geschichte. Was war da eigentlich los? Microsoft und CrowdStrike, ich werde es euch gleich erklären. Dann korreliert das Ganze noch mit einem Tech-Abverkauf an der Börse. Ja, da müssen wir drauf schauen. Ist das jetzt vielleicht ja ein richtiger Härtetest für Tech-Aktien? Und Goldman warnt ausgerechnet jetzt vor einer Sommerkorrektur und vor dem August. Jetzt legen wir gleich mal los und schauen uns das genauer an. Und da kommen wir doch gleich zum Aufreger der Woche, der Tech-Trouble, die wahrscheinlich größte IT-Panne der Geschichte. Und diesen blauen Bildschirm, ja, den werden vielleicht auch einige von euch gesehen haben am Freitag. Hier seht ihr es, die Welt stand teilweise still. Es war verstörend. Nichts ging mehr rund um den Globus. Flughafen standen still, Flugzeuge sind nicht mehr gestartet. Zum Beispiel in Berlin und Hamburg auch gab es Chaos. Kliniken konnten nicht mehr operieren, Supermärkte mussten schließen. Zum Beispiel in Sydney, in Japan, jeder dritte McDonald's musste schließen. Also es war der Teufel los. Aber was ist da eigentlich passiert? Ein missglücktes Software-Update von CrowdStrike. Die Aktie hat vielleicht sogar der eine oder andere von euch im Depot, ist ein sehr, sehr großes, bekanntes Cyber-Security-Unternehmen. Und da ging das Update richtig schief. Das hat dann vor allem Microsoft richtig in die Bredouille gebracht. Und deswegen ging an vielen Orten auf der Welt plötzlich nichts mehr. Und dann Tech-Trouble Nummer 2, vor allem wegen Donald Trump. Der hat nämlich mit Bloomberg Businessweek diese Woche gesprochen und er hat gesagt, ich denke, Taiwan sollte uns für den Schutz bezahlen. Die USA seien nichts anderes als ein Versicherungsunternehmen, sagte Trump. Und Taiwan gibt uns nichts für diesen Schutz. Zum Beispiel, wenn China Taiwan angreifen würde. Taiwan habe zudem etwa 100% unseres Chip-Geschäfts übernommen. Und das hat viele Investoren nervös gemacht, nach dem Motto, wenn Trump ja nicht voll hinter Taiwan steht, dann wird es wahrscheinlicher, dass China angreift und das könnte dann natürlich für Chip-Unternehmen und natürlich auch die Weltwirtschaft ziemlich bedrohlich werden. Tech-Aktien sowieso zuletzt stark korrigiert, schauen wir mal drauf, manche sogar im kurzen freien Fall wie ASML minus 16%, Microsoft, da war es noch moderat, minus 4%, auch Cadence minus 13%, Lam Research minus 12%, AMD minus 16% oder auch TSMC, Taiwan Semiconductor mit minus 11%, das ist jetzt die Performance der letzten 5 Tage. Kommen wir zum Highlight der Woche und Leute, es ist endlich geschafft, es ist im Kasten und bereit für euch, es ist das Gigantenduell des Jahres auf YouTube.
Wenn wir beide ein liberales Wirtschaftsverständnis haben, dann können Sie nicht recht haben.
Krall versus Beck. Na Leute, wer freut sich da drauf? Wir sind sehr stolz, dass wir es endlich geschafft haben. In Zürich haben wir das Ganze umgesetzt. Und wenn ihr euch schon drauf freut, dann gebt mal gerne Daumen nach oben und schreibt schon mal in die Kommentare, was ihr erwartet. Ich bin sehr gespannt drauf, freue mich schon. Montag wird es soweit sein. Montag 18 Uhr hier auf diesem Kanal auf YouTube. Und jetzt kommt noch ein Highlight, Leute, für euch, über das ihr euch richtig freuen könnt und das mich besonders stolz macht, denn mein drittes Buch ist da. Nach Spiegel-Bestseller und Manager-Magazin-Bestseller will ich an euch jetzt was zurückgeben. Und zwar gibt es jetzt hier mein brandneues E-Book, 50 Denkfehler, die dich arm machen und wie du bessere finanzielle Entscheidungen triffst. Und das gibt's für euch komplett 100% gratis, ist wirklich eine Bibel, für mich persönlich auch einfach alle Denkfehler, die uns generell im Leben belasten, die fallen sind, aber die vor allem für Aktionäre immer wieder ein Problem darstellen. Und deswegen liegt der Fokus natürlich vor allem auch auf Börse und Aktien. Ihr könnt es euch jetzt brandneu, druckfrisch runterladen. 100% gratis. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und ich freue mich natürlich sehr, sehr auf euer Feedback und bin sehr gespannt. Und jetzt kommen wir auch schon zu Watches für diese Woche. Leute, es ist einiges passiert. Schauen wir gleich mal drauf. Die Small Caps, ja, die haben richtig diese Woche angezogen. Hoffnung auf die Zinswende, sicherlich auch Trump ein kleiner Faktor. Johnson & Johnson, die haben überraschend starkes Quartal vorgelegt und sie haben ihre Umsatzziele auch angehoben. Bitcoin, wirklich gerade herausragend. Die letzten Tage 10% im Plus, seit dem Tief fast 20% im Plus seit dem Tief Anfang Juli. Die Marktbreite, ja, die ist auch ein Gewinner. Wir haben immer mehr Aktien, die langsam in Schwung kommen, auch wenn es bei Tech richtig wehtut. Tech-Aktien generell natürlich hätte man auch auf der Verliererseite nennen können. CrowdStrike hat es zwischenzeitlich natürlich richtig vermöbelt hier. 20% Minus nach dieser Panne. Solaraktien auch richtig unter Druck gekommen, auch natürlich wegen Trump. Zu den Einflüssen von Trump kommen wir gleich, wie schlimm und gefährlich das wirklich ist. BayWa, ja, die sind in der ultimativen Krise-Aktie im wirklich freien Fall. Also da ist man auf einem 15-Jahres-Tief. Man hat Probleme mit der Finanzierung, hohe Schulden, also eine Katastrophe. Und auch mal ein deutsches Beispiel für den Tech-Abverkauf, Süß Microtech, ja, die wurden auch böse verprügelt, fast 20% Minus in den letzten Tagen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und es war keine gute Woche an der Börse. Schauen wir drauf, der DAX minus 2% im Vergleich zur Vorwoche. S&P bisschen besser abgeschnitten, minus 1,4%. Öl ist auch ordentlich runter. Ja, der Bitcoin wirklich sehr, sehr stark, 17% im Vergleich zur Vorwoche. Sicherlich auch Trump vielleicht ein kleiner Faktor. Vielleicht zeigt sich auch eine gewisse Stabilitätskomponente der Bitcoin. Ja, vielleicht auch Flucht in einen gewissen sicheren Hafen. Bei Gold hat sich eher wenig getan, aber auch natürlich auf jeden Fall stabil. Und ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Trump, zumindest verbal, ja, positioniert er sich ja in den letzten Wochen als Bitcoin-Befürworter. Also das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Jetzt beginnen wir mit den Bären und die führen Goldman Sachs in dieser Woche als Kronzeugen an. Ja, kommt jetzt die Sommerkorrektur? Sind wir vielleicht schon mittendrin? Schauen wir mal hier auf Herrn Rubner. Der sagt nämlich, er kauft den Dip nicht und Goldman rechnet mit einer Sommerkorrektur. Das wären dann ungefähr so 10% vom Hoch weg. Wir haben ja ein bisschen, was haben wir schon abgeknapst von den Hochs im Bärenmarkt, wären dann ja bei minus 20%. Theoretisch vom Hoch, da ist es noch weit hin. Rubner führt an, ja, dass statistisch gesehen tatsächlich der 17. Juli das Hoch markiert normalerweise. Ja, es ging jetzt auch zuletzt erstmal nach unten. Er sagt, er kauft den Dip nicht und er sagt ganz konkret für den S&P 500, ja, nach oben ist da gerade keine Luft mehr, sondern nur nach unten. Aber was sind noch die Gründe? Fangen wir an mit dem August. Der ist saisonalitätstechnisch nicht gerade der beste Monat und typischerweise der schlechteste, was Abflüsse betrifft aus ETFs oder Investmentfonds. Also Herr Rubner fasst zusammen, schwache Saisonalität, überdehnte Positionierung und bereits eingepreiste gute Nachrichten. Ja, das ist für Goldman und für Herrn Rubner dann das Setup für die Sommerkorrektur. Er sagt auch, dass dieser Pain Trade, dass man ja nach oben dabei sein muss, dass der jetzt auch ausgereizt sei und dass auch diese Rotation jetzt in andere Aktien, was wir gesehen haben, raus aus Tech, rein in Small Caps, dann auch in Value-Aktien, einfach eine mehr Marktbreite, dass das ja den Markt erstmal nicht retten werde. Er sieht aber nicht ganz schwarz, denn er verweist auch darauf, ja, dass das Wachstum sich verlangsamt, dass es aber jetzt keine Katastrophe sei und dass die Notenbanken auch drauf und dran seien, die Zinsen bald zu senken. Trotzdem sehen die Bären natürlich ganz klar, dass es jetzt noch weiter nach unten gehen muss, zum Beispiel, weil China nach wie vor schwächelt. Kupfer, schauen wir mal drauf, mit dem größten Wochenverlust seit 2022, schlechteste Woche seit 2 Jahren. Ja, weil China einfach nicht in die Pötte kommt, generell was Wachstum und Nachfrage betrifft, auch kein Stimulus. Also sie schaffen es jetzt auch nicht, die Geldschleusen aufzumachen. Und das sind Gründe, ja, warum die Bären pessimistisch sind, warum Kupfer jetzt einen Dämpfer bekommen hat. Und die Bären sagen, das passt irgendwie gar nicht zur Positionierung, was auch Rubner sagt, und zur Euphorie. Schauen wir mal nämlich hier drauf. Es werden immer noch mehr Bullen, ihr habt es ja zuletzt gesehen, es ist gestiegen auf 49%, jetzt sind wir schon bei 53% und hier das bullische High ein Jahr ist 52,9%. Also man kann sagen, wir sind eigentlich auf Peak bullish und das ist für die Bären ein Alarmsignal. Und jetzt kommen wir zu den Bullen und die sagen, ja, das kann ja sein, dass die Korrektur noch ein bisschen weiter geht und es wäre auch, ja, ein normales Zeichen. Es ist nichts Weltbewegendes, dass wir einfach mal ein bisschen eine Abkühlung sehen, dass wir auch eine Sektorrotation sehen, raus aus den Aktien, die sehr gut gelaufen sind, wie zum Beispiel auch eine Novo Nordisk kann in dieser Woche mal einen auf den Deckel bekommen oder auch Eli Lilly, dass wir einfach mal sehen, Gewinnmitnahmen vielleicht mal rein in Aktien, die nicht so gut gelaufen sind, die nicht so überbewertet sind und wir sehen ja auch eine breite Erholung bei den Gewinnen. Die Berichtssaison, kommen wir gleich dazu, läuft auch bisher ganz ordentlich an und die Bullen sagen, Goldman sagt es ja selber oder Herr Rubner, dass wir kurz vor der Zinswende stehen. Diese Woche wieder positive Aussagen von Mary Daly zum Beispiel, die gesagt hat, die jüngsten Inflationszahlen seien wirklich gut gewesen. Austin Goolsbee hat auch angedeutet, ja, dass man bald die Zinsen senken werde. Also deswegen bleiben die Bullen da insgesamt noch sehr entspannt. Und auch die EZB ist ja eigentlich schon auf dem Weg nach unten. Sie hat zwar jetzt nochmal einen Stopp reingehauen, das war aber von allen erwartet worden. Es gab ja am Donnerstag wieder eine Zinspause, war ein Non-Event. Wirklich alle hatten damit gerechnet. Und jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Hier können wir mal drauf schauen. Die Trader rechnen damit, dass eigentlich einmal pro Quartal jetzt die Zinsen dann um 25 Basispunkte fallen und dann würden wir eben so langsam nach unten gehen. Die EZB überlegt gerade, ob es vielleicht nur noch eine Zinssenkung wird in diesem Jahr. Die Trader preisen gerade fürs restliche Jahr 44 Basispunkte nach unten ein, also nicht ganz zwei. Also da ist jetzt die Frage, wird es eine Zinssenkung oder zwei, aber da machen sich die Bullen nicht verrückt. Die Zinswende nach unten ist auf jeden Fall ganz klar vor der Tür und da wird jetzt auch nichts mehr anbrennen. Und die Bullen verweisen darauf, dass die Wirtschaft gar nicht so schlecht läuft. Zuletzt haben wir eine Vollbremsung gesehen bei den Indikatoren, aber das hat sich wirklich wieder nach oben hier schön entwickelt. GDP Nowcast, schauen wir drauf. Hier seht ihr erst den Absturz, dann die Stabilisierung und jetzt geht's wieder nach oben Richtung 3%. Also wenn das nicht mal nach Soft Landing riecht, hier können wir auch mal schauen auf ISM Manufacturing PMI und vor allem hier die Orders to Inventory, also Philly Fed, da seht ihr in Dunkelblau, da geht's auch ordentlich nach oben. Also die Bullen sagen, die Wirtschaft ist alles andere als tot. Eigentlich läuft's im Hintergrund ganz ordentlich und wenn jetzt noch die Zinsen fallen, kann das richtig was werden. Warum sind denn die Small Caps in dieser Woche ausgebrochen? Also wenn die Wirtschaft komplett am Boden liegen würde, würden dann die Zinssenkungshoffnungen reichen. Hier seht ihr den Ausbruch. Also Small Caps kommen in Schwung und endlich ist ja dieses Phänomen da, zumindest mal zarte Pflänzchen, dass wir nicht nur Tech sehen, nicht nur Big Tech, sondern dass wir eine breitere Erholung sehen. Bislang haben 14% der Unternehmen aus dem S&P 500 berichtet und 82% haben positiv überrascht. Also das sieht auch ganz ordentlich aus. Die Banken haben das Ganze auch völlig unbeschadet überstanden, manche sogar positiv überrascht. Gerade im Investmentbanking lief es ja bei einigen ganz gut. Netflix hat auch ganz ordentliche Zahlen vorgelegt. Ein bisschen enttäuschend der Ausblick fürs dritte Quartal, aber trotzdem wieder 8 Millionen Konsumenten, wollte ich schon sagen, Kunden gewonnen. Also das war auch sehr, sehr ordentlich. Jetzt kommen wir zu einem ganz kurzen Dossier und zwar zu Donald Trump, denn der bestimmt die Schlagzeilen nicht nur durch sein Attentat, sondern vor allem danach natürlich, weil es sehr wahrscheinlich geworden ist, dass er Präsident wird. Wir haben es diese Woche schon erlebt, dieses Interview mit Bloomberg Business Week, das hat die Kurse auch massiv bewegt. Und jetzt will ich das Ganze für euch mal einordnen, denn die einen sehen ihn als großen Hoffnungsträger, die anderen sehen ihn als den ultimativen Untergang. Und ich glaube, wichtig ist, das Ganze mal ein bisschen abzuwägen und mal rational zu betrachten. Schau mal drauf, Chancen und Risiken bei Trump. Fangen wir mal mit den Risiken rechts an. Also natürlich die Unberechenbarkeit, die kann man ihm nicht absprechen und wir haben es diese Woche ja schon gesehen. Er haut natürlich gerne mal einen raus, wie mit Taiwan, aber die Frage ist natürlich auch immer einen raushauen und dann wird das alles so passieren. Muss man es unbedingt immer 100% negativ interpretieren? Das ist schon mal die Frage. Dann natürlich Handelskrieg, das ist natürlich ein Thema und wird es auch weiterhin bleiben, aber da muss man auch sagen, Joe Biden führt auch einen Handelskrieg und jetzt wird ja nochmal drüber diskutiert, ob da auch nochmal die Sachen verschärft werden bei den Chips und Co. Also da kann man jetzt nicht behaupten, dass Trump für Handelskrieg steht und Joe Biden und die Demokraten nicht. Also da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Risiken kann man natürlich nicht wegdiskutieren. Inflation und höhere Zinsen, ja, das ist sicherlich ein Risiko, was die Märkte auch einpreisen. Die DZ-Bank hat diese Woche vorgerechnet, dass gerade 2025 die Inflation durch Trump wieder anziehen könnte. Gerade wenn die Steuern gesenkt werden, wenn man dann vielleicht noch mehr Schulden machen muss, dann könnten natürlich ja die Anleihenmärkte Druck machen, dann könnten die Zinsen am langen Ende steigen und natürlich Inflation Druck könnte natürlich auch entstehen, wenn die Leute mehr Geld haben, wenn noch mehr investiert wird. Die USA ziehen sich zurück. Ja, das macht auch vielen Angst. Das ist aus meiner Sicht auch ambivalent. Kommen wir nämlich mal zu den Chancen. Also Steuersenkungen für die Wirtschaft wird das natürlich nicht gerade negativ sein. Gerade Trump hat Fokus auf Wirtschaft, auf Börse und Co. Also das sind natürlich schon mal die positiven Aspekte. Und er ist ein Dealmaker. Also, dass sich die USA zurückziehen, ja, das macht vielen Angst. Man kann es natürlich auch positiv interpretieren. Trump kann vielleicht der Schlüssel sein, dass der Krieg in der Ukraine irgendwie beendet wird. Ich will da jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber er ist ein Dealmaker, er ist ein Opportunist und das meine ich positiv, denn er wird im Zweifel Sachen tun, die ein gutes Ergebnis bringen, natürlich in erster Linie für ihn und die USA, aber das muss ja nicht automatisch für den Rest der Welt eine Katastrophe sein. Also ich würde da auf jeden Fall mal die Kirche im Dorf lassen und ich würde jetzt auch nicht sagen, wegen der Aussage, dass China automatisch Taiwan überfällt und dass das jetzt eine große Katastrophe wird, denn die Frage ist, hat Trump daran wirklich ein Interesse? Ich glaube eher nicht. Und hat China ein Interesse daran, dass dann der ultimative Handelskrieg ausbricht und dass der Export in China zusammenbricht? Ja, da würde ich auch mal die Kirche im Dorf lassen. Natürlich kann man dieses Risiko nicht wegdiskutieren. Das ist da und das wird bleiben. Das ist völlig klar. Und wer sagt, ja, ich bin mir 100% sicher, dass China bald Taiwan überfallen wird, klar, der sollte dann die Finger lassen von Chip-Aktien und Co. Der sollte vielleicht generell sein Depot vorsichtig aufstellen. Das ist klar, aber das ist ein Szenario und es ist für mich auf jeden Fall kein Basisszenario. Man muss sich auch trotzdem fragen, hat sich fundamental jetzt alles geändert, nur wegen ein paar Aussagen von Trump? Ich glaube nicht. Taiwan Semiconductor hat ja auch in dieser Woche wieder Bombenzahlen vorgelegt. Also das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Was hat sich fundamental jetzt komplett geändert und sind die ganzen Sachen, die passieren können, sind die der Weltuntergang? Also ich bin da relativ entspannt. Jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und ein interessanter Aspekt zu dem Thema Tech-Beben. Und ich meine jetzt nicht die Aktien, sondern das, was passiert ist bei CrowdStrike und Microsoft und Co. Da kommen natürlich jetzt die ersten Stimmen, die sagen, oh, das wird alles verändern und das wird jetzt alles in Frage stellen. Also das glaube ich nicht. Gibt auch eine aktuelle Studie von der Bank of America zu CrowdStrike. Die sagen, sie erwarten da keine langfristigen Auswirkungen, Implikationen. Natürlich muss man sich aber mal eine Frage stellen. Wenn man sieht, und wir wissen es ja eigentlich, aber wenn man in der Praxis mal sieht, wie abhängig wir von solchen Unternehmen sind, CrowdStrike, Google, Amazon, Microsoft, was auch immer, gibt viele Beispiele, dann muss man sich natürlich irgendwann mal die Frage stellen, wie weit können solche Unternehmen noch wachsen? Also ist es dann irgendwann noch gesund, wenn alles auf diese großen Unternehmen sozusagen basiert? Ist dann ein Burggraben vielleicht irgendwann so tief, dass viele darin ersaufen oder reinfallen? Also das ist schon auch, glaube ich, einfach mal eine Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube jetzt nicht, dass alle Microsoft kündigen werden und wechseln werden. Also das halte ich für völlig übertrieben. Wahrscheinlich redet in der Woche schon keiner mehr drüber. Aber trotzdem ist es, glaube ich, mal ein interessanter Gedanke, wie weit solche Abhängigkeiten führen können und wie groß solche Unternehmen auch wie Nvidia dann werden können, ob es dann nicht dann doch vielleicht mal irgendwelche Limitierungen gibt, ohne dass dann die ganze Welt wirklich nur noch davon abhängig ist. Und jetzt schauen wir noch kurz aufs Sommergewitter und wie ich gerade agiere, was gerade meine Gedanken sind. Also es ist schon faszinierend, schauen wir mal hier drauf auf die täglichen Returns vom S&P 500 und da seht ihr ganz unten in grün 2024 und da seht ihr, das ist eine sehr enge Range. Also wir hatten quasi keine Ausreißer an einem Tag von 2%, einmal so knapp über 2%, aber bei Minus ist das schon wirklich ja sehr beschränkt und ihr seht in den Vorjahren, da war natürlich auch einiges los, aber da war die Range viel, viel breiter. 2020 ist ja Wahnsinn, wenn man sich das mal anschaut. Also das heißt jetzt nicht automatisch, bisher gab es nichts, jetzt muss es dann irgendwann kommen, aber es ist schon auf jeden Fall bemerkenswert, wie wenig in diesem Jahr unter dem Strich passiert ist, wenn wir jetzt mal ein paar Einzelaktien außen vor lassen. Also wenn wir mal auf hier die Saisonalität schauen bei der Wohler, die ist jetzt hier angesprungen. Ihr seht hier in Rot 2024, das ist jetzt mal so ein typisches Muster, gerade wenn wir jetzt in den Sommer kommen, wenn wir natürlich dann auch die Präsidentschaftswahlen haben, also wenn wir uns da nähern. Also es kann natürlich sehr, sehr gut möglich sein, dass wir jetzt mehr Wohler sehen in den kommenden Tagen und Wochen. Wäre für mich überhaupt keine Überraschung. Sicher wetten, würde ich drauf? Nein, würde ich nicht. Muss jetzt eine Korrektur kommen um 10%? Nein, muss sie nicht. Kann es sein? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Und darauf würde ich mich zumindest mal mental vorbereiten. Denn die entscheidende Frage ist ja nicht, kommt jetzt die Korrektur, sondern was machst du, wenn sie kommt? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ich halte noch Cash, Watchlist sowieso sehr, sehr wichtig und ich checke gerade meine kompletten Aktien durch, wirklich auf Bewertung, auf Wachstum. Also ich mache gerade einen kompletten Depot-Check und werde dann sicherlich auch, wenn da zwei, drei durchfallen, ja, werde ich da wahrscheinlich dann auch verkaufen, werde es ein bisschen schlanker gestalten. Das ist gerade so meine Überlegung. Ich habe aber noch nichts gemacht. Wie gesagt, ich muss das ja alles erst fundamental durchchecken. Und wenn ihr da mehr wissen wollt, ihr könnt das Daily Briefing auf Telegram jeden Tag um 9 Uhr, das Wichtigste von der Börse, ihr könnt das 7 Tage absolut kostenlos testen. Da werde ich dann die kommenden Tage auch sozusagen preisgeben, ja, wie ich mich konkret aufstelle und welche Aktien ich jetzt vielleicht nicht mehr für so chancenreich halte, wo ich dann vielleicht sogar neue hole oder nachkaufe. Also wenn euch das interessiert, dann findet ihr auch dazu den Link unten in der Beschreibung. Noch zwei Aspekte dazu, die wichtig sind. Wir können noch auf die Equity Fund Flows schauen. Also da hatten wir zuletzt schon starke Mittelzuflüsse. Hier in Blau seht ihr, ja, da gibt es nur eine Linie, die höher war. Hier im Februar, März war das ungefähr. Da ist noch viel Geld reingeflossen. Also ich würde jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich muss sagen, wenn es jetzt noch mal ein bisschen fällt, also ich bin da auch nicht böse drum. Also ich habe auch noch Cash. Ich sehe jetzt eher schon die Nachkaufchancen. Es hat sich ja auch bei Tech schon am Freitag ein bisschen stabilisiert, zum Beispiel ASML, ja, ist trotzdem jetzt nicht spottbillig, aber das sind jetzt alles so Aktien. Also wenn es da noch ein bisschen runtergeht, dann sehe ich da auf jeden Fall eher Chancen. Also ich lauere da schon und ja, wie gesagt, wenn es noch ein bisschen runtergeht, von mir aus sehr, sehr gerne, dann werde ich da zur Stelle sein. Und auch noch sehr interessant hier von der Bank of America, wenn wir uns mal anschauen, wie viele, ja, Indikatoren da getriggert sein müssen, um sozusagen das Peak erreicht zu haben. Das sind 10 Indikatoren. Hier ist alles Mögliche von Kreditkonditionen bis invertierte Zinsstrukturkurve, dann auch hier Consumer Confidence und so weiter und so fort. Da sind gerade nur 50% getriggert, also 100% werden dann sozusagen 100% Sicherheit nach diesem Indikator, dass wir das Hoch gesehen haben oder am Hoch sind. Und in der Vergangenheit, ja, wurde das auch hier mit 50% zum Beispiel, ging es dann mal runter hier im Januar 2022 oder im Februar 2020. Aber da hatten wir natürlich auch externe Schocks. Also zum Beispiel im Februar 2022 Ukraine, Russland, auch die Inflation. Dann im Februar 2020 natürlich Covid. Also in der Vergangenheit hat es sonst schon mehr gebraucht. Ihr seht es zum Beispiel im März 2000 hier 90%. Also das ist natürlich nur ein Indikator. Ich würde mich auf sowas nie blind verlassen, aber ich würde schon die These aufstellen, wenn wir jetzt keinen externen Schock sehen, wenn jetzt nicht alles richtig schief läuft, dann glaube ich, sehen wir vielleicht mal eine kleine Korrektur. Aber jetzt einen Bärenmarkt oder einen Crash oder sowas sehe ich überhaupt nicht. Deswegen sehe ich, wenn wir jetzt fallende Kurse nochmal sehen sollten, sehe ich das auf jeden Fall als Riesenchance. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu Geldideen und schauen nochmal auf unsere Watchlist, also die Small Caps, die predige ich ja schon seit Wochen und seit Jahresanfang. Gerade langfristig gesehen ist das für mich ein Pflichtinvestment. Wichtig, keine Anlageberatung, ihr entscheidet bitte selber, ihr macht selber mit eurem Geld, was ihr für richtig haltet. Das dient hier nur zur Information, Inspiration, alles, was ihr daraus ableiten solltet, macht ihr zu 100% auf eigenes Risiko. Johnson & Johnson ist jetzt für mich nicht interessant, weil ich jetzt nicht diese ultimative Dividendenstrategie fahre, aber gerade für Dividendenstrategien, wer eher was Solides will, da ist Johnson & Johnson sicherlich ein tolles Unternehmen. Bitcoin, ja, im Daily Briefing fast das Tief getroffen, da habe ich am 8. Juli, hatten wir das als Geldidee, da mal eine Position aufzubauen oder nachzukaufen, also das war Gold richtig, hat sich sehr gut erholt. Die Marktbreite, ja, das habe ich auch im Daily, nicht im Daily Briefing, sondern hier im Briefing auf YouTube schon oft gesagt in den kommenden Wochen, dass wir eine Normalisierung sehen. Bei Big Tech ein bisschen weniger Gewinne, dafür aber der breite Markt erholt sich bei den Gewinnen, Small Caps und auch der S&P 493 sozusagen. Also für mich auch ein gutes Zeichen. CrowdStrike, ja, hat sich ja auch schon wieder erholt, ist erstmal runtergekracht. Da muss man jetzt natürlich schauen, was kommen da vielleicht noch für Kosten, wenn die Rückversicherer ja, sich ihr Geld wieder holen wollen, wenn es da jetzt vielleicht Klagen gibt. Also grundsätzlich eher eine Chance aus meiner Sicht, aber da wäre ich auf jeden Fall mal vorsichtig. Solaraktien, ja, unter Druck wegen Trump würde ich auch, ja, wenn es vielleicht gerade nochmal runtergeht, als Chance auf jeden Fall sehen, weil wie gesagt, Trump ist für mich ein Opportunist und der sieht, glaube ich, Chancen und will jetzt nicht mutwillig irgendwelche Industrien kaputt machen. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass zum Beispiel Elon Musk ihn heftig unterstützt, obwohl ja Trump jetzt auch nicht gerade für E-Autos bekannt ist oder E-Autos unbedingt fördern will. BayWa, da kann man, glaube ich, nur sagen, Finger weg. Und SüßMicrotech, ja, interessant, kann man, glaube ich, mal auf die Watchlist nehmen. Ist noch kein Schnäppchen, obwohl es jetzt ordentlich zurückgekommen ist, aber die haben halt einfach schon brutales Wachstum. Auch noch spannend, die Entwicklung bei Palantir habe ich ja schon lange wieder im Depot. Die unterstützen jetzt auch die bayerische Polizei, kam diese Woche Schlagzeilen dazu. Wedbush hat das Kursziel massiv angehoben auf $50, also ist nach wie vor eine Aktie, ja, von der ich überzeugt bin, die ich im Depot habe und die ich jetzt auch nicht verkaufen werde. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich bekomme einen Daumen nach oben. Unbedingt Kanal abonnieren, um solche Highlights wie am Montag, Krall versus Beck, nicht zu verpassen. Und als Inspiration diese Woche, ja, mein neues E-Book. Wie gesagt, 100% gratis. Ihr könnt es euch runterladen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich freue mich sehr, sehr auf euer Feedback. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.